Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Am Rande der Rubrik Tier der Woche guckt in der Samstagsausgabe der Tageszeitung ein niedlicher kleiner Hund dem Publikum entgegen. Und die Antwort auf die Frage, was ist das, die stets zu dieser Rubrik gehört, lautet: ein Dackel, eine deutsche Hunderasse, die einst vor allem zur Dackeljagd gezüchtet wurde. Unter der zweiten Standardfrage, was soll das, heißt es, der Dackel ist etwas in Verruf geraten, konkret ein Dackel namens Gustav. Dessen Besitzer Marco Göcke, Direktor des Hannoveraner Staatsballetts, hatte der Ballettkritikerin Wiebke Hüster, wir denken uns das nicht aus, Dackelkacke ins Gesicht geschmiert. Danach war aber Remi Demi in den Feuilletons. Göcke ist seinen Job inzwischen los und wir wollen an dieser Stelle den Dackel als solchen in Schutz nehmen. Sein Herrchen sucht man sich schließlich nicht aus. Am Remi Demi beteiligt war bereits am Dienstag der Taz-Autor Benno Schirmeister, der feststellte: beschissener als für die Kritik sind die Folgen für Göcke selbst. Mit der Aktion hat der Künstler Göcke verkackt. Niemand wird mehr ein Ballett von ihm anschauen können, niemand überhaupt mehr den Namen Göcke hören, ohne an Göckels Dackel namens Gustav zu denken. In der Wortwahl etwas vornehmer würdigte die Wochenzeitung Die Zeit die historische Leistung von Dackelexkrementen. Laut Jens Jessen hat sich das Publikum bei Zwistigkeiten zwischen Künstlern und Kritik bislang zumeist mit den Künstlern solidarisiert, und zwar weil Werktätigen, Jessen gebrauchte tatsächlich diesen Ausdruck, bewusst ist, dass der Künstler lange an etwas arbeitet, was der Rezensent in kurzer Zeit vernichtet. Mit dieser Parteinahme, das ist Göckes unfreiwillige historische Leistung, ist es jetzt vorläufig vorbei. Kommentare im Netz und anderswo zeigen angemessenen Ekel und das Entsetzen über inhuman egozentrischen Künstlernarzissmus. Das Publikum bewegt sich damit umgekehrt zu einer aktuellen Tendenz in der Kunstszene, die sich gegen Einsprüche schützen will, indem sie Kritik für überholt erklärt. Kunst soll ja dem vor allem politisch Guten dienen. In der Süddeutschen Zeitung fand Christine Dössel außer an Marco Göcke auch an Wiebke Hüster einiges auszusetzen. Dass die Kritikerin den Choreografen Göcke in ihren Texten seit Jahren mit schlechten Kritiken überzieht, muss dieser aushalten. Problematisch ist jedoch, dass Hüster es nicht immer so genau nimmt mit dem Berufsethos. Ein Beispiel sind die Tschaikowski-Ouvertüren am Bayerischen Staatsballett. Da hat sie sowohl einen Text für das Programmheft als auch die Kritik in der FAZ geschrieben. Eine Eloge. Es werden ihr auch Ambitionen auf Ballettdirektionen nachgesagt. Apropos Kritik. Letztes Jahr ist Jürgen Habermas kritisiert worden, weil er die abwartende Haltung von Kanzler Scholz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine verteidigt hat. Und nun hielt Habermas in der SZ ein Plädoyer für Verhandlungen, indem er Scholz' vorsichtige Parole »Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren« verteidigte und unterstrich: abgesehen von den Menschenleben, die der Krieg mit jedem weiteren Tag fordert, steigen die Kosten an materiellen Ressourcen, die nicht beliebig ersetzt werden können. Und für die Regierung Biden tickt die Uhr. Schon dieser Gedanke müsste uns nahelegen, auf energische Versuche zu drängen, Verhandlungen zu beginnen und nach einer Kompromisslösung zu suchen, die der russischen Seite keinen über die Zeit vor dem Kriegsbeginn hinausreichenden territorialen Gewinn beschert und doch ihr Gesicht zu wahren erlaubt. Kontra gab's für Habermas von dem Zeitautor Peter Neumann. Jene Suche nach erträglichen Kompromissen, die Habermas fordert, läuft Gefahr, in der Zukunft noch ganz andere Dämonen heraufzubeschwören, die den Krieg mit anderen Mitteln und an anderen Orten fortführen. Deshalb lässt sich von Verhältnismäßigkeit nur um den Preis sprechen, über das Schicksal und die Würde auch künftiger Ukrainer hinwegzusehen. Die Tageszeitung Die Welt schlug Habermas Plädoyer der Offensive der Verhandlungsfreunde zu und bildete ihn neben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer ab. Auch für Habermas ist die Stimmungslage ein Argument, betonte Mladen Gladitsch. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung komme in der Diskussion um den Ukraine-Krieg nicht zu Wort, schreibt er. Theoretiker der Öffentlichkeit, der er ist, nennt er einen konkreten Grund für solches Verstummen. Es sei der bellizistische Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung in Deutschland. Dass er sich mit der Unterscheidung von öffentlicher und veröffentlichter Meinung dem Befund einer Schweigespirale nähert, wie er wieder verstärkt im konservativen Lager bemüht wird, wird ihm bewusst sein. So der Weltautor Gladitsch. Passend zu Habermas Skepsis gegenüber der veröffentlichten Meinung klagte der Medienwissenschaftler Norbert Bolz in der Neuen Zürcher Zeitung: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk navigiert in Deutschland mittlerweile haarscharf an der Propaganda vorbei, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, die Mehrheit der Intellektuellen und Journalisten hat zum ersten Mal die Regierung, die sie will. Deshalb dieser Konformismus. Hans-Magnus Enzensberger hat das mal ein Püree genannt, durch das man nur mit klebrigen Füßen hindurch warten kann. Weiterhin im Fokus des Feuilletons stand die künstliche Intelligenz, zumal nach ChatGPT auch Googles Bard an den Start gegangen ist. Um wenigstens noch ein Wort zur Berlinale sagen zu können, beschränken wir uns auf den trostreichen Satz, den Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, in der Taz äußerte: Wir stehen künstlicher Intelligenz nicht machtlos gegenüber. Auf der Berlinale hat Claudia Roth Eckpunkte zu einer Filmfördernovelle vorgestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigte sich nicht überzeugt. Man kann sich fragen, ob, wenn immer mehr Fördermillionen den deutschen Film immer weniger bedeutend haben werden lassen, man es mal mit dem Gegenteil probieren sollte. Weniger Förderung, mehr Netflix, mehr Kommerz, mehr Wettbewerb. Am Ende bringen solche Verhältnisse auch wieder radikal billige, böse Filme in der Tradition von Schlingensief und Achternbusch hervor. Claudius Seidel in der FAZ. Und das war's. Falls Sie übrigens noch nicht wissen, womit Sie den Sonntag verbringen sollen, der Set titelte kurz und bündig: Bewegt euch, Leute!